Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Swantje Almers zu Gast und wir sprechen über das Thema Selbstwert und mentale Freiheit. Swantje, wer bist du, was machst du? Stell dich uns kurz einmal vor.
Oh, was ich mache, ist natürlich einfacher als wer ich bin. Dann fange ich damit mal an. Ich bin Executive Coach, ich bin Trainerin und Unternehmensberaterin mit dem Fokus auf New Work. Das heißt Geschäftsführerin der NWMS GmbH, die ich im letzten Jahr gemeinsam mit meinem Partner Michael Trautmann gegründet habe. Und unsere Vision ist, Menschen und Unternehmen dabei zu unterstützen, die Chancen von New Work für sich zu nutzen.
Das ist ja ganz spannend, da ich vorher dich angekündigt oder dir angekündigt habe, dass ich dich nicht vorstelle, sondern dass du dich selbst vorstellen wirst und du dachtest oder sagtest mir dann, okay, was sage ich denn da? Das ist ganz spannend, weil ich ganz viele Gäste habe, vor allem noch so die Gäste der ersten Folgen, da hatte ich das gar nicht angekündigt. Da hatte ich so ganz schöne Momente, wo dann Menschen da saßen und sich überlegt haben, ja, wer bin ich denn eigentlich? Und dieser Spruch, wenn ja, wie viele denn? Du hast ja jetzt auch einen ganz interessanten Weg gewählt. Was war denn das bei dir, gerade eben im Vorgespräch kurz mal so zu zögern und zu sagen, oh, okay, wie beschreibe ich mich jetzt?
Ja, also ich finde, das, was man macht, das ist relativ langweilig, deshalb aber einfacher zu beantworten als das, wer man ist. Und die Frage, wer man ist ja manchmal auch tagesformabhängig. Und ich habe mich heute noch nicht so richtig gefragt, wer ich bin. Aber vielleicht, um eine Idee zu geben, ich bin jemand, der nicht in ein Konzernunternehmen passt. Ich bin jemand, dem schnell langweilig wird, und das soll gar nicht überheblich klingen, sondern ich mag halt auch die Kontinuität und finde das auch wichtig. Und gleichzeitig finde ich oder kostet es mich auch ganz viel Energie, eben permanent diese neuen Felder aufzumachen, was dann im Nachhinein dazu führt, dass ich über viele Dinge reden kann, aber es halt auch unheimlich energieintensiv ist, und gleichzeitig stehen für mich Menschen im Mittelpunkt. Das war, ich weiß gar nicht, ob das schon immer so war, irgendwann gab es mal eine Gegenbewegung, da habe ich gedacht, ich mache eine Ausbildung in der Bank und mache was mit Geld. meine Mutter ist Pädagogin, das war, glaube ich, noch so eine postpubertäre Gegenrede, und habe dann aber schnell gemerkt, also ich habe dann noch BWL studiert und auch in einem Startup gearbeitet, aber dass mich einfach immer mehr interessiert, wie Menschen ticken und wie ich auch ticke und wie man sein Leben gut lebt und auch sich manchmal selber hinterfragt im positiven Sinne und auch herausfordert bei den Hürden, vor denen man steht. Ist das wirklich eine Hürde oder glaube ich das nur? Und das sind ganz viele Themen, die ich auch im Coaching mit meinen Coaches bespreche. Und ich bin jedem Einzelnen dankbar, weil sie mich immer daran erinnern, das doch auch selber umzusetzen.
Ja, spannend, wer du so bist. Ich habe das Gefühl, dass wir uns zu dem Thema mentale Freiheit da treffen. Ich finde es auch ganz interessant, was du jetzt zum Schluss meintest mit dem Hürden, die wirklich Hürden sind oder Hürden, die wir uns einreden. Ich habe jetzt die Tage erst eine Podcast-Folge geschnitten zum Thema Berufung mit Maxine, und die hat mir so eine ganz für mich griffige Übung mitgegeben, so dieses Ich Bin, was wir uns so einreden. Zum Beispiel, Ich habe da in der Folge gesagt, ich bin nicht konsequent. Und dann hat sie mir an die Hand gegeben, so dieses Frame mal den Satz um und sag mal, ich rede mir ein, dass ich so und so bin. Und dann vielleicht nochmal ein bisschen abgegrenzter, ich beobachte mich dabei, wie ich mir einrede, dass ich nicht konsequent bin. Und einfach mal sich so neben sich zu stellen, führt bei mir, also durch diese Übung, auch so ein bisschen zu so einer mentalen Freiheit. Gleichzeitig dieses Ich bin und ich mache, hat bei mir nochmal so einen Impuls freigesetzt. Ich habe mal so eine Sprachausbildung gemacht. Und wir stellen uns in Runden, wo wir neu sind, ganz häufig vor, ich heiße Jens und mache XY. Das ist aber irgendwie so eine äußere Beschreibung. Und viel stärker auch mit dir verbunden ist dieses Ich bin Jens. Also wir fangen ja eigentlich schon bei dem Namen an, dass wir den entweder ganz nah bei uns tragen, also ich bin und ich trete auch so auf, ich bin Jens, oder ich heiße Jens. So, mir hat mal jemand den Namen gegeben und den trage ich jetzt mein Leben lang. Sind vielleicht auch nochmal so ganz, ganz feine Unterschiede bei diesem, wie stelle ich mich vielleicht in neuen Runden auch vor?
Ja, wobei ich finde, dieses Vorstellen in neuen Runden ist ja sowieso für die allermeisten Leute ein Albtraum. Also ich habe immer gedacht, das wäre nur ich, die dann die ersten 5 Leute nicht richtig aufnehmen kann, weil ich die ganze Zeit überlege, was ich sage und dann hinterher finde, dass ich was anderes hätte sagen sollen. Aber tatsächlich stelle ich immer wieder fest, je öfter man darüber redet, und wir haben ja auch hier so ein Executive-Programm, das wir über ein Jahr mit den Leuten machen zum Thema New Work, und haben uns bewusst für was anderes entschieden. Und dann stelle ich immer fest, wie dankbar die Leute dafür sind, dass es da auch mal ein anderes Setup gibt. Weil
was macht ihr? Jetzt bin ich ganz neugierig.
Die nehmen zu Hause in ein Video auf von sich, also 20 Sekunden, 30 Sekunden. Nee, stimmt gar nicht. Eine Minute. Wir müssen uns überlegen, ob wir es kürzen, weil es eh immer überschritten wird. Und da stellen die sich einfach in der Umgebung dar mit dem, was sie einfach in dem Moment beschäftigt, warum sie sich angemeldet haben. Und da kommen ganz lustige Dinge zusammen, weil die Leute eben einfach in ihrem Home-Turf sind und Zeit haben zu gucken, wie will ich mich dann auch darstellen. Und dann erfährt man natürlich ganz viel über die Leute, weil man sieht die halt dann draußen im Garten, oder einer hat gerade einen Baum gefällt, nachdem sie dann das Ganze aufgenommen hat und stand da schon mit der Säge. Und sowas finde ich halt schön. Und es nimmt den Druck, das dann vor der Gruppe zu performen.
Das schafft ja auch mehr Verbundenheit. Wie du gerade schon sagst, und lass mich mal den Bogen spannen zu unserem, ich sag mal, Rahmen, nämlich Selbstwert und mentale Freiheit. Du hast gerade selbst auch genannt, dann steht man an so einem Stetig, also als wir uns noch in Präsenzzeiten getroffen haben oder vielleicht dann in Zukunft auch wieder treffen werden, und man überlegt sich, wie will ich eigentlich wirken? Und dann hat man so 3-4 Gespräche, wo die Leute sich vorstellen, und am Ende fragt man sich, wie hießen die denn jetzt? Also da ertappe ich mich ganz häufig auch dabei, dass ich mental, also ich setze jetzt einfach mal dieses Thema dort in diesen Kontext mit ein, dass ich mental gar nicht frei bin, weil ich nicht präsent bin, weil ich dann doch irgendwie auf mich schaue, wie wirke ich jetzt, oder was du jetzt auch sagtest, jetzt habe ich das vielleicht nicht noch angefügt, was ich vielleicht für interessant fand. Und das ist auch etwas, was mir ganz viele Menschen in dem Podcast jetzt in den letzten Gesprächen mitgegeben haben, diese Präsenz. Und das schafft für mich auch eine mentale Freiheit, mal weg von mir zu gehen als Person hin zu dem anderen und diese echtes Interesse, echte Neugier schafft für mich auch eine mentale Freiheit.
Total. Und ich finde zum Beispiel, bin immer sehr dankbar, wenn ich jetzt keinen guten Tag habe und ich darf dann coachen. Also eigentlich wirst du mir sagen, so ja, wie willst du jetzt irgendwie anderen Menschen noch weiterhelfen, wenn du dir gerade selber im Weg stehst. Aber ich bin immer so dankbar dafür, dann wirklich auch mal rauszugehen aus meiner Gedankenwelt und mich auf einen anderen Menschen einzulassen. Und danach ist das ja schon fast, als hätte man eine Nacht drüber geschlafen. Dann denke ich nach der Stunde so, ja, irgendwie warst du vorher nicht gut drauf, aber es ist jetzt weg. Und das finde ich immer sehr befreiend tatsächlich. Also nicht zu warten, bis man ready ist, mit anderen zu sprechen, sondern dann auch rauszugehen. Und für mich war aber auch immer die Erkenntnis, dass es anderen genauso geht wie mir und dass andere sich auch unter Performance-Druck setzen, immer sehr hilfreich, weil du siehst es den Leuten halt nicht an. Und deshalb mag ich das, auch über solche Themen zu reden, weil dann merkt man auch gleich bei einer Gruppe von 20 Leuten, dass alle sagen, oh Gott, ja, danke. Und jeder ein bisschen entspannter ist.
Ja, dieser Leistungsdruck, irgendwie leisten zu müssen. In so einer Runde. Ich kann mir das auch vorstellen, also wenn ihr jetzt mit dem Executive Coaching unterwegs seid beim Thema New Work, dass das ja auch erstmal so eine Basis braucht. Ich weiß ja, das ist ja so ein mehrstufiges Programm oder auch ein Prozess, und es ist ja auch eine Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und ich bin gerade auch in so einem ja, in so einer Situation, wo viele Menschen auf mich zukommen und sagen, was ist denn dieses New Work und was kann das? Und gleichzeitig ist es schon in einer gewissen Weise so verwässert, dass es für viele nicht mehr greifbar ist. Und dann wird es auch oft romantisiert oder so in Richtung Achtsamkeit. Und du hast auch den, also ich spreche immer ganz gern von den Menschenstärken oder den Menschen wieder an sich stärken in der Arbeitswelt. Und da gehören so viele Kontexte dazu. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch einige mit gewissen Vorurteilen dem Thema begegnen. Was sind denn so die Beobachtungen, die du machst?
Wir haben das Glück, dass wir Leute anziehen, die sich vorher schon damit auseinandergesetzt haben. Und wir machen das bei jedem, der teilnehmen möchte, so, dass wir vorher auch ein stundenlanges Gespräch ungefähr führen, uns kennenlernen, die Person danach die Entscheidung trifft, wir auch die Entscheidung treffen, ob die Person passt. Auch das ist schon mal vorgekommen, dass wir gesagt haben, da sehen wir gerade keinen guten Fit zu den Menschen, die schon dabei sind. Und ich glaube, dass das in dem Gespräch eigentlich schon passiert, dass die Leute aufnehmen, was wir darunter verstehen und was wir vorhaben. Und ansonsten akzeptiere ich das halt. Ich habe ganz lange ja auch, mache es ja auch heute noch, Unternehmen dabei unterstützt, agiler zu arbeiten. Und ich wusste halt, okay, du kommst jetzt in das Unternehmen und Agilität ist einfach schon ein verbrannter Begriff, wenn nicht alles komplett anders läuft, als es normalerweise ist. Und ich finde das dann auch okay, weil bei mir sind Begriffe auch verbrannt. So auch Achtsamkeit hatte ich keinen Bock drauf. Ich hatte gefühlt 15 Jahre Vorurteil gegen gewaltfreie Kommunikation, weil ich das einfach vom Namen so schlimm fand. Aber das heißt ja nicht, dass man, wenn jemand kommt und es einem vernünftig erklärt, es nicht doch nochmal für sich neu entscheiden kann. Und ich glaube, das ist dann unsere Aufgabe. Und wenn jemand dann sagt, naja, also es war nicht ja so, wie du auf New Work guckst, passt eigentlich nicht. Ich hatte mir da einen Quickfix vorgestellt. Dann ist es ja auch gut, weil dann passen wir ja eben nicht zusammen. Also das glaube ich auch was ich echt lernen musste, mich nicht zu verbiegen, um irgendeinen Auftrag zu kriegen, weil dann sind das immer die Aufträge, wo du hinterher denkst, oh scheiße, jetzt muss ich wieder dahin.
Ja, das kenne ich auch. Dieses Einlassen auf was Neues verbinde ich jetzt mal mit diesem Thema mentale Freiheit. Und mich würde mal interessieren, was ist denn so dein Bild von mentaler Freiheit und was kann die uns bringen, wenn wir an diesen Punkt kommen, dass wir uns mental frei fühlen?
Die Frage ist schwer. Also mein Bild von mentaler Freiheit, das Erste, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, ist, wenn wir akzeptieren, dass unsere Gedanken und unsere Stimmung nicht unbedingt immer wahr sein müssen, sondern teilweise eben auch ein altes Skript sind, alte Denkmuster oder auch Glaubenssätze, die wir haben, und dass man dann sagt, okay, ich gucke da nochmal neutral drauf, so wie du das gerade schön beschrieben hast, ich gucke mich mal von der Seite an, was denke ich denn da gerade und warum, und warum muss es aber auch dann nicht genauso laufen, wie ich es denke. Und da sich überwiegend frei zu machen, ich glaube, komplett frei sind wir nicht. Wir haben ja auch ganz viele evolutionsbiologische Schutzmechanismen, die da auch immer noch eine Rolle spielen. Das habe ich letztens zum Beispiel gelernt, dass Unsicherheit von unserem Gehirn zu unserem Schutz immer mit Worst-Case-Szenarien aufgefüllt wird. Ob wir wollen oder nicht. Wenn du irgendwas nicht weißt, dann brauchst du dich gar nicht wundern, dass man in der Regel denkt, naja, es ist bestimmt dann, was ist, wenn das passiert und was, wenn das passiert. Und das einfach zu akzeptieren, zu sagen, ist so, aber lasse ich mich jetzt trotzdem nicht von aufhalten oder gucke ich mir trotzdem neutraler an, das ist für mich ganz viel Freiheit und auch alte Muster hinterfragen.
Ich habe in dem Zusammenhang gerade ein total interessantes Buch, was ich als Hörbuch höre, Bergauf mit Rückenwind. Ich glaube, so in die Richtung heißt es. Und da gibt die Autorin so drei Szenarien mit, dass man sich in der Situation mal neben sich stellt und überlegt, ich werde oder ich werde nicht. Und dann gibt es noch die dritte Option, ich will. Und Das finde ich nochmal ganz interessant. Also das habe ich jetzt ein paar Mal schon gemacht. Und das führt dann bei mir auch nochmal so zu einer, ich sag mal, mentale Freiheit, was so die Perspektive auf eine Situation betrifft und dann eben auch Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist ja nochmal dieses wichtige Thema, dass ich für mich einen Status schaffe, dass ich frei entscheiden kann. Denn wie du schon sagst, wir sind ja irgendwie alle Kinder unserer Vergangenheit mit Glaubenssätzen und Rollen und so weiter. Du hast auch nochmal was Gutes angesprochen mit der Biochemie, die irgendwie so abläuft. Es gibt ja so einen Teil des Gehirns, die Amygdala, die so für das Erkennen von Gefahr zuständig ist. Und wir sind immer noch Steinzeitmenschen. Wenn wir etwas nicht einordnen können, dann sind wir nicht mental frei, weil dann läuft in uns ein Programm ab, was uns schützen möchte. Dann laufen wir entweder weg, greifen an. Die wenigsten stellen sich tot, genau. Gibt es aber Schockstarre. Ja. Ich sag dann lieber gar nichts. Also wir haben es gar nicht vielleicht so sehr in der Hand, wie wir es manchmal haben wollen.
Ja.
Oder viele von uns so haben wollen.
Und auch, wir haben ja auch den Anspruch, den falschen, dass wir immer gut drauf sein müssten. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt auch noch ein Phänomen ist, das durch Social Media noch mehr geworden ist. Ich will jetzt gar nicht zu denen gehören, die immer Social Media die Schuld für alles geben. Aber trotzdem denke ich halt manchmal so, ja, dann ist es halt heute nicht dein Tag. So, dass ich weiß dann auch, in der Regel kommt danach wieder ein sehr guter Tag. Aber es ist halt so. Also ich glaube, auch das könnte uns jetzt wahrscheinlich ein Neurobiologe besser erklären, aber auch ganz normale Abläufe. Und ich habe früher dann immer den Sinn dahinter gesucht und woran könnte es denn liegen? Oder auch so, wie ich früher war, dann eher, wer könnte denn daran schuld sein? Und manchmal ist es einfach so, dann steuern dir da deine Hormone irgendwas rein oder dein Körper ist gerade anders beschäftigt. Und dann, wenn man es dann loslassen kann, ist das Abstrakte oder Absurde, das dann ja meistens schon wieder besser wird.
Es ist für mich auch immer so ein, ich suche den Sinn. Also dieses, ich möchte es durchdenken. Es gab auch Momente, da habe ich schon zu meiner Frau gesagt, ich wär gerne mal einfacher gestrickt. Also was heißt jetzt einfacher, ne? Ohne jetzt herablassend auf andere Menschen schauen zu wollen. Aber dieses, ich setze mich ganz stark mit mir selbst auseinander und ich würde auch sagen, ich bin ein empathischer Typ. Ich weiß mittlerweile auch, woher, haben wir in anderen Podcast-Folgen schon ergründet, die bisher zugehört haben. Aus so einer Angst heraus und auch aus Glaubenssätzen heraus, was dazu führt, eine Stärke zu entwickeln, empathisch zu sein. Also manchmal ist es auch so, dass es, wenn man Erfahrungen in einer gewissen Weise gemacht hat, in Richtung auch Ablehnung und Bewertung, dass man dann sehr, sehr vorsichtig agiert. Und das ist etwas, was mich prägt, was mich ausmacht mit dieser Empathie. Aber gleichzeitig ist das total anstrengend. Denn wenn ich immer und immer wieder mich in den anderen hineinversetze, Thema Präsenz, was wir angesprochen haben, dann bin ich ja nicht mehr wirklich bei mir. Und da versuche ich jetzt gerade irgendwie so einen gesunden, ja, Mittelpunkt zu finden.
Ich habe meinen Kollegen gehabt, der die große Gabe besessen hat, Dinge aus immer ganz, ganz, ganz vielen Perspektiven zu beleuchten. Das Problem war aber dann, dass die eigene Meinung irgendwann weggegangen ist, weil du kannst ja immer sagen, ja, ich verstehe auch, was der sagt und ich verstehe auch, wie sie da drauf guckt und so weiter. Und irgendwann fällt es halt schwer, noch eine eigene Haltung zu entwickeln, weil du einfach von allen immer alles verstehst. Und ich glaube, da wäre für mich auch persönlich die Grenze.
Ich habe mal eine Frage so an dich, weil du jetzt in diesem Kontext New Work unterwegs bist und auch, ich sag mal, mit auf Executive-Ebene auch arbeitest. Vieles im neuen Arbeiten, Modelle, Methoden und so weiter, können wir ja verstehen. Also rein kognitiv. Habe ich mich zum Beispiel auch nicht für den Podcast, aber rein Interesse, aber auch zum Beispiel mit der Marion King unterhalten, die ja auch in dem Bereich Menschen ausbildet, wo es ganz viel auch über das Erfahren und über Gefühl geht. Dann sind wir aber schnell in diesem Thema, was du meinst, mit Achtsamkeit und vielleicht auch gewaltfreie Kommunikation und so weiter. Ich finde, dass es auch zu einer mentalen Freiheit gehört. Also jetzt nicht nur auf den New Work-Kontext gedacht, sondern generell, wenn ich auch dahinter stehe und quasi den Moment auch fühle. Aber das ist ja ganz häufig so, dass wir nicht mehr mit unseren Gefühlen verbunden sind. Ist das auch etwas, was du persönlich, wo du sagst, da hast du persönlich an dir gearbeitet oder quasi auch jetzt in der Arbeit mit anderen Menschen, dass es bei euch eine Rolle spielt? Und wenn ja, welche?
Also ich persönlich habe natürlich daran mehr oder weniger gearbeitet. Ich glaube, das ist so ein Ergebnis, wenn man sehr viele Coaching-Ausbildungen macht und Trainingsausbildungen und sich immer wieder selber challenged. Was mir halt total hilft, ist anzugucken, was hinter meinem vordergründigen Gefühl steht. Das nennt ja Leon Winscheid emotionale Granularität und ich finde, er bringt das gut auf den Punkt. Ist auch die Basis natürlich auch von gewaltfreier Kommunikation und so weiter, was ich erst viel später entdeckt habe, weil ich da ja einen Blindspot hatte.
Aber das zu ist, sagen, dass es da um Bedürfnisse geht, ne? Nicht nur um
ja,
Bedürfnisse ja, und Gefühle.
Ja, oder eben nicht zu sagen, ich bin wütend, Punkt, Ende der Geschichte, sondern dahinter gibt es dann ja meistens das Thema, dass man sich nicht ernst genommen fühlt oder dass man irgendwie findet, dass man zu viel investiert und die anderen das nicht sehen oder solche Dinge. Und ich finde, wenn man schafft, das für sich rauszufinden, dann kann man ganz anders mit anderen kommunizieren. Und ich stelle dann oft fest, ah, okay, es hat gar nichts mit der Person oder dem anderen Menschen zu tun, sondern es ist etwas, das hat vielleicht was damit zu tun, was mir irgendwie 3 Tage vorher passiert ist oder am selben Tag morgens. Und das hilft mir sehr. Und dabei unterstütze ich natürlich auch die Leute, mit denen ich arbeiten darf, das anzugucken und auch zu gucken, was steht denn dahinter? Also das ist ja auch die Aufgabe von einem guten Coach, das dann rauszufragen, wo kommt das her? Und gleichzeitig mag ich aber auch ganz pragmatische Herangehensweisen. Also ich bin auch jemand, der gerne versteht, bevor ich etwas ausprobiere. Insofern kann ich auch ganz gut die Seite verstehen, zu sagen, ja, erklär es mir doch erstmal und dann kann ich ja entscheiden, ob ich mich drauf einlasse, als jetzt alle erstmal in so eine Experience zu werfen. Das hat vielleicht auch was mit einem Sicherheitsbedürfnis oder so zu tun, aber da treffe ich mich dann auch mit vielen Leuten, mit denen ich arbeite, die eben als Vorstand oder GeschäftsführerInnen oder so oder Vorständin sagen, ja, ich muss das erstmal erklärt kriegen, bevor ich mich dann darauf einlassen kann, es auch auszuprobieren.
Ich ticke ähnlich, wobei ich die besten oder ich sag mal von der Qualität her besten Erfahrungen gemacht habe, wo ich mich einfach auf den Prozess eingelassen habe oder quasi auf die Methode eingelassen habe. Denn hätte ich sie durchdacht, dann wäre ich gar nicht an dieses Gefühl gekommen. Jetzt hast du das Thema Sicherheit angesprochen, so bei dir selbst. Und wenn ich so auf alles schaue, es ist immer so ein Unterschied, also so ein Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit. Was ich so feststelle, auch so was jetzt so neue Arbeitsweisen angeht. So dieses, wir haben lange Sicherheit gebraucht und es hat uns gut getan, auch so und in den Unternehmen, in den Rollen, die wir hatten. Und jetzt wird es freier gedacht. Auch so, was so dieses Thema, ja, mentale Freiheit angeht. Kann ich, wie stehst denn du zu dieser These? Kann ich eigentlich mental nur frei sein, wenn ich die Sicherheit auch ein Stück weit loslasse oder das Bedürfnis nach Sicherheit?
Ich glaube nicht. Ich sehe da nicht den Widerspruch. Also ich sag mal 2 Sachen, die mir dazu in den Kopf gekommen sind. Das erste ist, dass neue Arbeitsformate ja ganz häufig viel mehr regeln als dieses klassische, wir arbeiten mal los. Also ja, da gibt es dann keinen Meilensteinplan über die nächsten 3 Jahre, aber du hast die Sicherheit, dass du zum Beispiel alle 2 Wochen drauf guckst, was wurde denn gemacht und geht das in Richtung des Kunden, wenn wir jetzt agiles Arbeiten als Beispiel nehmen. Oder auch Unternehmen, die nach Holacracy organisiert sind, haben ja einfach ein 40-seitiges Regelbuch. Das ist mir ein bisschen too much, aber du weißt, was ich meine. So, das ist ja, da ist ja ganz viel Struktur und Dinge, auf die du dich verlassen kannst. Und ich glaube, sich auf Dinge verlassen zu können, und da wären wir jetzt wieder beim Thema Selbstwert, auch sich auf sich zu verlassen zu können und daraus die Sicherheit zu ziehen, kann ja dann genau die mentale Freiheit geben. Also es ist ja nur die Frage, ob die Sicherheit im Außen ist oder ob sie im Innen ist, wenn wir von uns selber reden.
Ja, das ist ein schönes Bild. Sicherheit am Außen oder Sicherheit im Innen. Und so mein Gedanke ist, dass einige Menschen diese Sicherheit im Außen ganz stark suchen, weil sie innen, ich spreche auch gerne immer vom stabilen Selbstwert. Und der Wolfgang Roth, mit dem ich jetzt auch ein Gespräch geführt habe, der hat ein Psychologe mir auch nochmal einen Hinweis gegeben, es geht eigentlich mehr um Selbstüberzeugung als um Selbstwert. Also du kannst ja selbst überzeugt sein von deinem Selbstbild, von dem ja eigentlich auch der Selbstwert oder beziehungsweise das Selbstwertgefühl abgeleitet ist. Und wenn ich das immer nur im Außen sichern möchte und nicht im Inneren, dann komme ich da ja auch nicht in eine gute Balance. Ja. Jetzt hast du dich vorgestellt, dass, oder du, als wir diesen kleinen Exkurs zu dem Ich Bin gemacht haben, ich bin niemand, der irgendwie in einem Konzern glücklich wird. Fand ich ganz interessant, wird über mich auch gesagt. Ich war lange auf Unternehmensseite, bin ja jetzt sehr frei und mittlerweile selbstständig und meine Frau sagt immer, Jens, ich glaube, du würdest dann nie mehr glücklich werden. Und das ist irgendwie, das spüre ich bei mir, so eine Art Rahmenbedingung, die ich mir geschaffen habe für eine gewisse mentale Freiheit. Gleichzeitig würde ich es aber gar nicht mal verneinen, weil wenn in einem Unternehmen ähnliche Rahmenbedingungen für mich, dass ich da wachsen, mich weiterentwickeln darf und so weiter, auch in eine gewisse Reflexion gehen darf, dann würde ich es gar nicht ausschließen, dass ich nicht noch mal irgendwann in meinem Arbeitsleben, und ich bin noch nicht mal bei der Hälfte angekommen, mal gucken, wie lange wir so arbeiten, dass ich dann nicht noch mal so ankomme. Was sind so deine Rahmenbedingungen, die du dir geschaffen hast in deinem Leben?
Also ich würde gerne zu dem Konzernthema noch was sagen, ja, weil bitte. Ich find immer ganz wichtig, dass das nicht so despektierlich rüberkommt. Ich habe nämlich Respekt vor Menschen, die es auf sich nehmen, weil die haben ja auch Ziele, die können auch ganz viel und die könnten sich das woanders auch in Anführungszeichen leichter machen. Aber die nehmen halt in Kauf, dass sie Politik machen müssen, dass sie durch Gremien gehen müssen, dass es nochmal zerredet wird, dass es verwässert wird, dass sie mit einem Kompromiss erstmal glücklich sein müssen und sagen, wir machen lieber das als gar nichts. Und dafür bin ich unheimlich dankbar, weil man immer dazu sagen muss, Menschen, die in großen Unternehmen arbeiten, die haben ja auch mal einen unfassbar viel größeren Hebel. Also es ist toll, wenn ich für 10 Leute in meinem Team ganz schnell was bewege. Aber am Ende ist der Hebel ja eigentlich viel größer, wenn ich zum Beispiel im HR-Bereich eines großen Unternehmens arbeite und es schaffe, für 3.000 Leute was hinzukriegen. Und deshalb habe ich da unfassbar Respekt vor und merke aber, wenn wir bei dem Thema Stärken sind, ich habe auch diesen Gallup Strengths Finder gemacht, den ich auch total gut finde. Und es war mir auch vorher schon klar, dass für mich einfach dieses Machen im Vordergrund steht und dass immer, wenn ich nicht machen darf, dann macht mich das einfach unglücklich. Oder auch, ich bin jemand, der wahnsinnig gut alleine oder in sehr kleinen Teams arbeiten kann, also Zweierteams, Dreierteams maximal, aber auch wirklich gerne mal alleine. Und das kann ich eben in einem großen Unternehmen auch nicht. Das heißt, das sind so die Rahmenbedingungen, da habe ich gut den Bogen gespannt. Die Rahmenbedingungen, die ich für mich gemacht habe oder geschaffen habe, dass ich Dinge umsetzen darf, dass ich alleine entscheiden kann, dass ich Konzepte schreiben kann, wenn mir danach ist an dem Tag. Aber wenn ich merke, es ist heute nicht so viel drin, dann auch andere Tätigkeiten machen darf, ohne dass ich jetzt das Bild eines Selbstständigen erfülle, der oder die jeden Tag woanders ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich gehe ganz stumpf jeden Morgen um 8 ins Büro und gehe da auch irgendwie um 19 Uhr wieder raus, so als ob irgendjemand mal meine Uhr eingestellt hätte. Das ist für mich normal. Plus, dass ich Samstag und Sonntag in der Regel auch Dinge tue. Aber ich glaube, das Gefühl, das frei entscheiden zu können, das ist für mich wichtig und sehr schwer ist, wenn ich das Gefühl habe, jemand entscheidet etwas über meinen Kopf hinweg, was ich denn wohl tue. Ich muss mindestens mal die Chance gehabt haben, Ja zu sagen.
Du hast da nochmal jetzt einen sehr guten Punkt angesprochen und du und ich, wir arbeiten ja beide mit Unternehmen zusammen, mit großen, mit mittleren, mit kleinen. Und ich sehe das ähnlich wie du. Also diese Dankbarkeit für Menschen, die in größeren Unternehmen sich befinden und dort etwas bewegen möchten. Das möchte ich von meiner Seite auch nochmal klarstellen. Es gibt da auch kein Schwarz und kein Weiß. Und es gibt nicht die Guten und die Schlechten. Und die Selbstständigen sind jetzt toll, juhe, und die Konzerne sind irgendwie alle Mist. Weil es ist ja ein ausgewogenes Miteinander. Und das hat mich jetzt zu dem Bild geführt, dass es ja so ein bisschen auch um den inneren Kompass geht. Und wenn ich mich bewusst dazu entscheide, zum Beispiel eine Karriere anzustreben in einem größeren Unternehmen, weil ich im Sinne der Sache das eingehe, und das ist die Realität, dass es da auch sehr viel um Politik geht, weil desto größer es wird, desto mehr habe ich ja auch Abhängigkeiten. Mhm. Wie in kleinen Teams oder als Solo-Selbstständige, wir haben diese Abhängigkeiten nicht. Dafür ist der Wirkungskreis auch ein anderer. Und es ist eine bewusste Entscheidung. Und das ist nochmal, wenn ich diesen Bogen spanne zu dem Innen und Außen, Sicherheit, Freiheit, also wenn ich an Selbstwert und mentale Freiheit jetzt nochmal anknüpfe, wichtig, sich zu überlegen, wo will ich denn hin? Was ist denn mein innerer Kompass? Kenn ich den? Kann ich den in die Hand nehmen? Leitet der mich? Und dann führt das ja auch in einer gewissen Weise zu einer mentalen Freiheit. Das ist nochmal so ein Bild, was jetzt gerade in meinem Kopf entstanden ist.
Ja, und ich glaube auch, wenn man so in seinen Kalender guckt, egal was man macht, aber wenn man so sich seinen Kalender für die nächsten 2-3 Wochen durchguckt und bei allem denkt, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf und da dachte ich, scheiße, was ist das noch für ein Termin und da muss ich noch hin und so weiter, dann ist es auf jeden Fall mal ein guter Punkt, sich zu fragen, was kann ich tun, damit da mehr Dinge drinstehen, die mir Spaß machen, was auch gar nicht heißt, sofort zu kündigen oder auch mittelbar zu kündigen, sondern das kann genauso gut heißen, endlich mal das Gespräch zu suchen und sich neue Dinge zu gestalten, weil das hat für mich auch viel mit Freiheit zu tun. Das musste ich auch erstmal lernen. Da kommt dann auch keiner und sagt, Mensch, Svantje, du siehst aber unglücklich aus. Sollen wir dir mal neue Aufgaben irgendwie oder einen neuen Verantwortungsbereich geben oder willst du das hier überhaupt? Und was können wir denn mal tun? Sondern das sind eben auch die Sachen, wo man einfach für sich selber Verantwortung übernehmen darf. Und ich habe ganz lange unglücklich sein akzeptiert, 2 Jahre lang während meiner Ausbildung. Da war ich noch ganz jung, also zwischen 18 und 20. Und weiß halt einfach, wie das ist. Und in dem Alter ist das, glaube ich, noch normal, aber ich freue mich auch über jeden, der schon in jungen Jahren sagt, das fühlt sich nicht gut an und was kann ich jetzt damit machen? Anstatt einfach zu sagen, tschüss, ich gehe, sondern wirklich sich nochmal zu hinterfragen, was sind denn Möglichkeiten, die ich habe.
Ja, und dann eben auch in die Kommunikation zu gehen. Und das hat in meinen Augen ganz viel auch mit dem Selbstbild und mit dem Selbstwert zu tun. Denn so dieser Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich habe ja auch eine interessanterweise eine kaufmännische Ausbildung gemacht, dann noch BWL studiert und bin irgendwie überall als der verkappte Pädagoge durchgekommen. Also da auch nochmal eine Verbindung zu uns beiden. Das ist so dieses Bild, so diese 2-3 Jahre Ausbildung. Es wird mit mir kommuniziert, aber nicht ich bin derjenige, der kommuniziert. Und das zieht sich ja dann irgendwie später im Leben, nicht bei allen, aber bei einigen Menschen dann halt weiter. Und es ist ja wichtig, dass ich erkenne, ich kann etwas tun, ich kann etwas verändern, aber ich muss es ja auch kommunizieren. Das hast du nämlich gerade auch nochmal betont. Viele Menschen, Thema Wertschätzung, warten ja darauf, dass sie gesehen werden. Das passiert aber nicht. Und wenn ich was, also häufig nicht. Und wenn ich was möchte, dann sollte ich dafür auch eintreten und kommunizieren. Ich muss ja nicht sofort zum Chef oder zur Chefin gehen, sondern vielleicht mal im Kleinen mit den engsten vertrauten Themen besprechen, adressieren. Weil das ist ja auch genau das, dann kriege ich ja Feedback. Ich mag auch dieses Bild des Sparrings total gut. Und ich selbst habe da auch eine Geschichte hinter mir, nämlich meine ersten Chefs in meinem Berufsleben. Die habe ich immer ein bisschen auf dem Podest gehoben, weil sie für mich ein Vaterersatz waren. Ich bin Scheidungskind und so diese nach der Gunst des Vaters immer dann strebend, hatte ich so ein bisschen diesen Eindruck, ja, ich hätte gerne so, dass jemand die Hand auf meine Schulter legt und sagt, Jens, hast du gut gemacht. Aber das ist einfach nicht die Rolle von dem Chef gewesen damals. Mhm. Da habe ich mich aber total aufgerieben dran. Und da brauchte ich auch erstmal einen Moment, dass ich da rauskomme. Also das hat ja manchmal nicht nur etwas damit zu tun, dass ich mich nicht traue zu kommunizieren, sondern vielleicht auch mit Rollenbildern, die ich von früher mitnehme. Also das möchte ich da einfach nochmal nach draußen sagen. Und ich glaube, zu dieser mentalen Freiheit, und da mache ich so ein bisschen den Bogen zum Ende hin, in die komme ich, wenn ich ein gutes, gesundes Selbstbild habe, weil das setzt dann ja auch Dinge frei, wie dass ich kommunizieren kann, wie dass ich zum Beispiel auch mehr Gefühle zulassen kann. Aber es ist auch Arbeit. Das ist so mein Gedanke, den ich so da hinten raus jetzt noch habe.
Und ergänzend würde ich sagen, manchmal ist es aber auch umgekehrt. Manchmal darf man sich die Freiheit nehmen, auch wenn es sich noch nicht richtig anfühlt, und darüber dann das Selbstbild entwickeln. Weil ich glaube, das muss in beide Richtungen gehen. Bei mir war das Selbstbild vorher auch nicht da und ich habe das dann mühsam gelernt zu sagen, okay, Svante, aber mach das doch dann jetzt einfach so, auch wenn du dich noch nicht ready fühlst, und habe darüber gelernt, das ist ja was ich gut kann.
Ja, machen, genau. Mhm. Weil es geht ums Machen, und ich bin ja auch ein Freund des lebenslangen Lernens. Und wenn ich mich nie aus, ich sag mal, der altbekannten Komfortzone rausbewege, dann komme ich nicht in diesen Moment des Machens. Und manchmal, und da komme ich jetzt zu dem Bogen New Work, müssen wir Dinge tun, die sich vielleicht im ersten Moment unsicher anfühlen, um dann überhaupt mal zu merken, okay, daraus entsteht wieder was, daraus entsteht ein Raum, Freiheit, wie auch immer. Und dann ist es ja bei jedem selbst, was ich daraus mache. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, welches Bild ich dann aus dieser Erfahrung kreiere.
Cool.
Cool. Ja, das ist auch nochmal ein gutes Schlusswort. Svante, ich bedanke mich für den Austausch.
Dankeschön, ich mich auch. Ich hoffe, wir konnten deinen HörerInnen etwas Gutes mitgeben.
Ich denke doch.
Das werden sie dich vielleicht wissen lassen.
Mach's gut. Bis dann.
Du auch.